Und unter anderem war da eben so ein Junge, der war so 7 Jahre alt. Und ich war da ganz gerne, weil ich mir das immer so anguckte, wie die denn leben, weil die eben anders lebten als wir. Näher will ich da auch nicht so drauf eingehen. Jedenfalls stand dann irgendwann dieser Junge da neben mir und hatte seinen Hosenlatz offen. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, mach doch mal deine Hose zu. Und aus dem Off kam jemand, der sagte, warum? Das hat mich so verunsichert, weil für mich war es ja klar, dass man die Hose nicht offen trägt. Und dann kam die Frage aus dem Off von irgendeinem Erziehungsberechtigten, der dann sagte, warum?
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier zu unserem Podcast mit einer neuen Folge von Denkbar und einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Herr von Uslar
Einen
Gleichen.
wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Stapel. Ich freue mich auf unsere dritte Folge.
Oh ja, es geht knall auf Fall. Wie geht's Ihnen heute Morgen?
Danke, es geht mir gut. Ein
Ja?
guter Freund von mir sagt immer, es geht mir gut genug. Aber ich glaube, ich möchte einfach sagen, es geht mir gut. Ich bin nicht betroffen von der Gesamtsituation
Ja.
mehr, als es sein muss. Natürlich sind
Ja.
wir alle betroffen. Aber ich bin ja mal ein positiver Mensch. Mein Glas ist immer halb voll. Lebe begeistert ist einer so meiner Zielsätze, die ich so habe und gewinne dabei. Und genauso ist das auch. Ich kann auch sehen,
Oh,
dass es halb leer ist, aber das macht keine Freude. Das Leben ist ja auch kein Ponyhof, wie wir wissen, aber mit der Grundeinstellung geht das ganz gut. Danke der
ja.
Nachfrage. Mir geht's gut. Ich freue mich auf unseren Talk.
Sehr
Steigen Sie ein mit
gerne.
unserem ersten Thema, liebe Frau Stapel.
Ja, und zwar mein erstes Thema. Ich muss mich vorab ein bisschen entschuldigen. Also was die Zuschauer nicht sehen, aber Sie leider. Ich sehe etwas unpässlich aus im Gesicht. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich kann es aber noch nicht abdecken. Ich hatte vor 2 oder 3 Tagen eine kleine Geschichte im Gesicht, die ich mir habe entfernen lassen. Von daher sehe ich etwas abenteuerlich aus. Ich hoffe, das stört Sie nicht.
Ich kann Ihnen allen da draußen versichern, dass es mir sowieso nicht aufgefallen wäre. Und selbst wenn es mir aufgefallen wäre, wäre es mir natürlich nicht aufgefallen. Aber
Sehr
da Sie das so
höflich wie
schön
immer.
gesagt haben, also es ist kaum wahrzunehmen.
Das
Damit
freut
haben
mich
Sie aber
sehr.
schon gleich natürlich hervorragend
Es ist
das erste Thema, das uns heute mal so
unfassbar.
umtreibt, eingeläutet. Also ich sage jetzt einfach mal, gibt es noch so etwas wie eine, das noch streichen wir mal im Moment, gibt es eine Etikette für eine Zoom-Veranstaltung, eine Zoom-Konferenz? Und ich habe dazu mal das Internet befragt und schlage die Hände über dem Kopf zusammen, wie viel zigtausende und abertausende Informationen zum Verhalten es
Ja.
gibt, wie man sich verhalten sollte oder was man nicht tun sollte. Da habe ich hier mal so ein paar Auszüge. Zum Beispiel, seien Sie rechtzeitig da, genau wie bei einem Meeting in Präsenz, sollten Sie vor der Zeit da sein, damit pünktlich mit dem Meeting begonnen werden kann. Melden Sie sich mit ganzem Namen an, außer Sie sind mit allen Teilnehmern per Du. Auch dann kann ich ja überlegen, ob ich da irgendwie, sage ich jetzt mal, das nicht so tue, sondern dann Spitznamen reingehe. Schalten Sie das Video ein, auch wenn Sie in einem Online-Seminar sind. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir zumindest sehr stark auffällt und ich mich wundere, weil ich auch manchmal in manchen Zoom-Meetings unterwegs bin, bei denen es um Marketing geht, um Vernetzen, um
Ja.
sichtbar sein. Und dann nehmen da irgendwas um die 30 Leute an dem Meeting teil und es sind dann drei, die sich zeigen und der Rest bleibt in der schwarzen Mattscheibe verschwunden und bleibt im Hintergrund. Das finde ich total krass. Also, das ist irgendwie ein Nicht-Reflektieren. Eine weitere Unart, die ich gerade gestern wieder auf einer anderen Ebene erfahren habe, ist, dass der vortragende Mensch erstmal fragen muss, wer ist denn überhaupt da? Kann ich überhaupt jemanden wahrnehmen, außer denen, die ich da sehe? Das war das, was ich gerade sagte. Zu einem etwas späteren Zeitpunkt sah er dann zwei, die lachten die ganze Zeit. Die hatten nämlich untereinander gechattet und haben sich irgendwelche Dinge erzählt aus dem täglichen Leben, sage ich jetzt mal, und haben in die Kamera gelacht. Der
Gott.
Referierende war nachher so verunsichert, dass er gesagt hat, es wird ja andauernd gelacht. Sage ich irgendetwas, was irgendwie falsch ist? Habe ich was in meinem Gesicht? Ist irgendetwas, was ich nicht wahrgenommen habe? Bitte sagen Sie mir, warum Sie die ganze Zeit lachen. Das bringt mich aus meinem Konzept. Also da wird irgendwie in jemanden reingegrätscht, ohne Rücksicht auf jemand anderes zu nehmen. Tja, also das Internet ist voll mit dementsprechenden Anleitungen, wie man sich benehmen sollte. Neulich habe ich mal von jemandem gehört, der hatte gesagt gehabt, nee, ich schalte doch jetzt meine Ansicht nicht an. Ich bin ja gerade aus der Badewanne gekrochen und habe noch ein Handtuch um und einen Bademantel. Nee, da zeige ich mich doch gar keinem. Also ich gucke jetzt hier mal. Also unser beider Thema ist ja auch immer mal wieder genau dieses. Das hatten wir auf anderer Ebene ja auch schon. Jetzt werfe ich Ihnen mal den Ball zu. Sie haben, da Sie das ja selber praktizieren, auch eigene Erlebnisse, nicht wahr?
Ja, absolut. Also relativ viele Erlebnisse. Tatsächlich, ich stelle erstaunt fest, dass erwachsene Menschen ganz schnell wieder oft auf die Schulbank zurückversetzt werden, scheinbar. Ja, also dieses Tuscheln, dieses irgendwas verstecken, sich daneben benehmen, ja. Auf der anderen Seite, als wir besprochen haben, dass das irgendwie mal Thema sein sollte, bei uns habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, ich habe das selber auch schon gemacht. Das heißt, dieses Video ausgeschaltet. Ja. Und zwar habe ich das einmal gemacht, da waren wir zusammen sogar in dieser Veranstaltung. Da war ein Talk, dem man beiwohnen konnte und sich nicht aktiv beteiligen sollte. Also das war eher so eine zuhörende Rolle. Und ich hätte normalerweise, weil ich ein paar Dinge erledigen musste, hätte ich gar nicht teilnehmen können, weil ich nicht komplett dabei sein konnte, wollte aber die Gunst der Stunde nutzen und zumindest zwischendurch einmal reinschauen und bin dann ohne Video ganz still und heimlich da rein. Und habe gedacht, so, das ist ja besser als nichts, sonst hätte ich es komplett verpasst. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Die andere Perspektive ist, dass das natürlich auch als unhöflich gewertet werden kann, auf jeden Fall.
Also ich glaube, also man muss ja unterscheiden zwischen einem Zoom-Meeting, in dem, sagen wir mal, 60, 80, 100 Leute teilnehmen.
Ja.
Und ist auch dann nicht gewünscht, ist auch die kenne ich. Das ist ja eine Frage, was für eine Art des Meetings das ist.
Ja.
Ist also ist ein reger Austausch gebeten, mit Einhalten von Normen und Formen auch innerhalb der Zu-Wort-Meldung? Oder aber ist es nur etwas, bei dem gesagt wird, nein, wir tragen hier mal vor und Sie können daran partizipieren. Man könnte es ja auch sonst als Telefonkonferenz machen, aber wir machen es als Zoom. Und da bin ich bei Ihnen, das hatte ich auch schon bei einer großen Veranstaltung. Da habe ich das genauso gemacht. Ich bin damit eingetaucht, habe aber erstmal einen guten Tag gesagt. Also ich bin nicht einfach rein, stieg um, sondern habe mich zu Wort gemeldet und gesagt, ich bin da. Hallo. Und habe also dann mich ausgeschaltet, weil ich eben das hören und mitkriegen wollte und bin zwischendurch mal eingestiegen und habe mich zum Schluss auch verabschiedet, als ich rausgegangen bin. Also dieses rein und ganz leise raus, ohne mich zu verabschieden. Weiß ich nicht, macht man ja sonst irgendwann das eigentlich auch nicht. Bei mir liegt ja immer gerne mal diese Betonung auf eigentlich.
Bei einer echten Veranstaltung würde ich das natürlich auch nicht machen. Aber digital haben wir, so zumindest in meiner Welt, immer alles extrem komprimiert, extrem verkürzt, ja, extrem effektiv. Das heißt, wenn wir uns sonst auf einem Netzwerkevent begegnen, dann haben wir ja immer so eine halbe Stunde, Stunde Vorlauf, ja, wo man sich begegnet, wo man nochmal eine Tasse Kaffee zusammen trinkt, wo man diesen Smalltalk-Schnack einmal macht, sowohl am Anfang als auch am Ende. Das hat man bei diesen Online-Veranstaltungen tatsächlich so gut wie gar nicht. Sondern da geht es gleich zack, zack, zack los. Da gibt es kurz irgendwie eine Einweisung, wie ist irgendwie Zoom für alle zu bedienen, was sind hier die Regeln für den heutigen Tag und dann ab dafür. Das finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr schade. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass manche, so wie ich zum Beispiel, dann auch dazu neigen zu sagen, okay, ich schleiche mich dann schnell rein mit geschlossenem Video. Bin aber natürlich absolut bei Ihnen. Wir müssen da ganz klar unterscheiden zwischen einer Veranstaltung und einem Meeting. Also bei einem Meeting finde ich, ist es einfach nett. Ja, also wenn man sich sieht, wenn man irgendwie ein Gegenüber hat, wo man aktiv teilnimmt. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich habe gerne Menschen mit Hose.
Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon.
Ja.
Ich habe, also auch wenn ich auch in einem kleineren Meeting bin, kann es auch mal passieren, dass ich mich ausklinke. Das hängt dann damit zusammen, dass ich vielleicht mir die Nase putzen muss. Und ich möchte nicht unbedingt, dass jeder sieht, dass ich mir ein Taschentuch aus der Hose hole und mir die Nase putze.
Ja.
Dann gehe ich raus. Oder wenn ich einmal aufstehe, um mir irgendwas zu holen, wie beim normalen Meeting ja auch. Also das gehört ja auch mit dazu. Ich glaube auch nicht, dass man ein normales Präsenzmeeting mit einem Zoom-Meeting 1:1 aufeinanderlegen kann. Das glauben wir ja beide auch nicht. Ich möchte aber trotzdem mal diese ketzerische Frage stellen, warum muss ich überhaupt Rücksicht nehmen? Also wozu? Ich kann entweder unbekleidet mich da hinsetzen, wenn ich das meine, dass ich das machen möchte. Ich kann auch einfach nur weiterhin essen, wenn ich das möchte. Auch das erlebe ich ja immer wieder, dass die Menschen da sitzen und genussvoll oder nicht genussvoll, sehenswert oder nicht sehenswert, sich ihres Körpers versorgen. Warum eigentlich nicht? Also warum muss man da überhaupt Rücksicht drauf nehmen? Also meine Beobachtung, und das finde ich total interessant, meine Beobachtung ist, dass es immer weniger Menschen gibt, die auf andere Menschen Rücksicht nehmen, in einem immer breiteren Feld. Ich aber auf der anderen Seite im Internet millionenfach Einträge habe, warum gutes Benehmen sinnvoll sein soll. Also wieso eigentlich, wenn noch immer mehr diese Dinge nicht mehr gehalten werden? Das ist, finde ich, total interessant. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen mal erzählt habe, dass ich als junger Kerl im Alter von, glaube ich, 12 Jahren, da hatten wir bei uns nebendran so eine Kommune wohnen, hieß das früher. Ne? Also Leute, die sich ganz anders benahmen als das, was man bis dahin kannte. Und unter anderem war da eben so ein Junge, der war so 7 Jahre alt. Und ich war da ganz gerne, weil ich mir das immer so anguckte, wie die denn leben, weil die eben anders lebten als wir. Näher will ich da auch nicht so drauf eingehen. Jedenfalls stand dann irgendwann dieser Junge da neben mir und hatte seinen Hosenlatz offen. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, mach doch mal deine Hose zu. Und aus dem Off kam jemand, der sagte, warum? Das hat mich so verunsichert, weil für mich war es ja klar, dass man die Hose nicht offen trägt. Und dann kam die Frage aus dem Off von irgendeinem Erziehungsberechtigten, der dann sagte, warum? Und das hat mich durcheinander gewürfelt. Das weiß ich bis heute. Ich sehe diese Bilder vor mir, weil ich mich gefragt habe, ja, wieso eigentlich? Das stimmt, warum? Also warum muss ich überhaupt noch eine Hose zumachen? Warum muss? Und da folgt ja ganz viel. Die Kleidung hat sich verändert, das Verhalten hat sich verändert. Ja, klar. Und das ist 1972 gewesen oder 71 gewesen. Also das muss man mal so sich auf der Zunge zergehen lassen. Also warum müssen wir überhaupt miteinander höflich sein? Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, ob ich da nicht zu einem Fossil gehöre und manche andere mich drumherum auch. Aber ich weiß auch, dass die fürchterlich leiden, die andauernd versuchen, die anderen Menschen auf Freundlichkeit, Höflichkeit und Rücksichtnahme zu bringen?
Also warum, finde ich grundsätzlich immer eine gute Frage. Das ist einer meiner Lieblingsfragen. Warum? Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit der, ich sag mal, wie mit der anti-autoritären Erziehung. So, also je weniger oder je mehr Platz wir bestimmten Sachen geben, desto mehr ufert das natürlich auch irgendwann aus. Ja? Also der Schritt hin zu, früher hat man immer gesagt, man sagt eher du Arschloch anstatt sie Arschloch. Ich finde, da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Also,
übrigens, dieses Wort werden Sie aus meinem Munde nie hören.
Ja, ich weiß. Ich habe auch gesehen, wie pikiert Sie kurz geguckt haben.
Ja, ich mache das tatsächlich auch so, aber das sieht man vielleicht meinem Alter nach. Oder nee, Alter kann es ja gar nicht sein, weil ich kenne ja ganz viele, die in meinem Alter sind, die sich auch selber mit offener Hose durch die Einkaufszentren.
Nein, aber ich glaube, wo ist dann die Grenze tatsächlich? Ja, also ich finde, also aber das ist auch meine persönliche Meinung. Das hat jetzt nichts mit Hose offen oder zu tun, sondern ganz einfach, dass ich in der Lage sein sollte, immer zu reflektieren, ja, ist das, was ich gerade in mir habe, an beispielsweise Ärger, Wut, Emotionen, sonst irgendwas, Gleichgültigkeit, keine Ahnung, ist es etwas, was ich dem anderen zumuten sollte, ja oder nein? Also hilft es dabei, ja, diese Kommunikation tatsächlich ein bisschen besser zu machen? Hilft es dabei, dass der andere sich besser fühlt? Ich finde, wir sind in einer so bedürfnisorientierten Welt, dass es mir schon fast, ich sag mal, aus dem Hals raushängt, ja, dass wir nur auf unsere eigenen Bedürfnisse gucken. Also mir ist wichtig das, ja, also ich möchte das und das und das. So. Und dann denke ich, also wenn jeder nur an sich denkt, dann ist tatsächlich an alle gedacht.
Hat schon Garfield gesagt, nicht wahr?
Das ja.
Ist eine Fernsehsendung geprägt ja. Auf die Kinder. Das ist damals schon ganz klar weitergegeben worden. Ne?
Ich finde das total schade, weil natürlich finde ich es gut, wenn man in der Lage ist, für sich zu erkennen, okay, was brauche ich, was tut mir gut, ja, was ist so mein Standing. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch eher mal wieder so einen kleinen Mindshift zu machen, weg von diesem bedürfnisorientierten ich sag mal, spirituellem Egoismus, ja, so ein bisschen, hin dazu zu gucken, so, was ist dem anderen wichtig? Also was kann ich geben? Vor dem Nehmen kommt für mich immer noch das Geben und zu gucken, was kann ich investieren? Was kann ich dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird? Was kann ich dazu tun? Dieses Proaktive, ja, dass der andere sich wohlfühlt, dass die Kommunikation gut läuft. Also ich finde, an dieser Tatsache, wir haben uns jetzt daran aufgehängt, aber wie man seinen Hosenstall zumacht, da hängt ja noch eine ganze Kette an einer Grundhaltung, finde ich, dran. Also von mir aus muss jetzt niemand mit Fliege und Jackett tatsächlich irgendwo sitzen, um Gottes Willen. Aber allein diese Proaktivität zu sagen, pass mal auf, du bist mir wichtig als Gegenüber. Und deswegen versuche ich auch, es dir angenehm und leicht zu machen. Und nicht nur, ich will, dass du mich hier verstehst und dass du meine Bedürfnisse raffst. Ja, da musst du schon, da musst du durch. Ich glaube, das führt zu nichts. Aber das ist vielleicht auch eine Generationsfrage. Ja, also wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Ja,
ganz schwierig, weil das ist, glaube ich, keine Generationenfrage, sondern das ist eine Mehrgenerationenfrage. Weil diese Dinge, von denen Sie sprechen, sind die Dinge, die nach dem, sagen wir mal, diese 68er, die alles aufgebrochen und umgestülpt haben. Mit dieser Generation trägt es sich bis heute hinein, weil diese Generation ist diejenige, die mir im Einkaufsmarkt, also da war eine Frau in genau diesem Alter. Ich ging zur Kasse und die hatte 2-3 Teile in ihrem Korb drin und sie lief an mir vorbei und haute mir ihren Ellbogen auf meinen Ellbogen, dass ich mich erschreckt zurücksprang. Ups, was ist das denn? Und dann schmiss die ihre Sachen da drauf, guckte mich in einer unglaublich provozierenden Art und Weise an. Und dann habe ich so gedacht, was soll das denn jetzt? Und dann fiel es mir ein. Dann gucke ich mir Woodstock an und sehe dieses Ganze, was ich in der damaligen Zeit so gesehen und erlebt habe und kriege das übertragen, dass diese Menschen auch diejenigen sind, die ihre Kinder erzogen haben. Du musst deinen Vorteil suchen. Und die wiederum gelernt haben, dass das richtig ist und dass an ihre Kinder weitergeht. Also wir reden hier von 2,5 Generationen, die das Ganze ja zurzeit mitprägen nach wie vor. Also wir sind in dem Aufbrechen der damaligen Zeiten, was viele, viele Vorteile gebracht hat. Aber wir stolpern in meinen Augen eben in andere Richtungen. Und jetzt möchte ich den Sprung rüberwagen zum Unternehmer, weil ich auch glaube, dass wir da es finden, warum es gut ist, sich an Werte und Normen und Formen zu orientieren. Denn woran ist denn ein Unternehmer interessiert, dass er jemanden hat, der verbindlich ist, der zu einer bestimmten Zeit seine Arbeit antritt, der Rücksicht auf sein Umfeld nimmt, der ins Team hineinpasst, der auch abliefern kann in seinem Job und der auch mit seinem Vorgesetzten und auch mit Menschen und vielleicht sogar später seinen Untergebenen so umgehen kann, dass es ein Umfeld schafft, in dem alle zufrieden sind, soweit es immer möglich ist, zufrieden miteinander arbeiten können. Ich glaube, da ist der große Krux drin, dass wir sagen können, es geht nicht einfach nur, dass wir alle nur auf uns reflektieren. Und jetzt mal noch einen Satz oben drauf, da können Sie gerne wieder da hineinspringen. Wir leben ja sowieso in einer Zeit, in der aufgrund von Personalmangel, Klammer auf, auch das können wir irgendwann später nochmal als eigenes Thema nehmen, Klammer zu, wir immer mehr damit konfrontiert werden, dass die künstliche Intelligenz sich immer weiter mehr entwickeln wird. Das ist ja schon in 7 Meilenschritten. Es kommt immer häufiger die Aussage riesengroßer Disruptionen, die unsere Gesamtgesellschaft erfahren wird. Es werden immer mehr Automatismen passieren, Roboter und dergleichen mehr Arbeiten übernehmen. Immer mehr, immer mehr. Das wissen wir, glaube ich, alle, ob das nun im Krankenhaus ist, ob das nun auf der Baustelle ist, egal wo. Wir erleben das immer tiefer, mit dem Ergebnis, dass immer mehr Menschen nicht mehr ihr Geld verdienen können. Und dann haben wir hinterher ungefähr 20% an Spezialisten, die 80% unserer Gesellschaft ernähren werden. Und das geht mit der Automatisierung. Wenn ich dann soweit bin und sage, ich mache nur noch, was mich betrifft, weil ich muss auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, weil ich sowieso von diesen 20% gefüttert werden, können wir vielleicht nochmal über das Thema einsteigen dazu. Ansonsten glaube ich, wenn wir das nicht erreicht haben, brauchen wir Regeln, damit unsere Gesellschaft funktioniert.
Oder bin ich sowas von bei Ihnen? Also ich weiß gar nicht, wer diesen schlauen Satz gesagt hat. So nach dem Motto, die Eltern bereiten die Welt auf das Kind vor. Und da habe ich gedacht, genau das ist das, womit wir jetzt tatsächlich auch in Unternehmen auch zu tun haben. Ja, eine Generation oder die eine derartige Erziehung, ein Mindset, eine Haltung erfahren, anerzogen bekommen haben, die kommen und erstmal sagen, was kostet die Welt? Ja, also was könnt ihr hier für mich tun? Ich finde grundsätzlich die Haltung richtig zu sagen, dass man das Selbstbewusstsein hat zu sagen, okay, bin ich hier an der richtigen Stelle? Ist das Unternehmen tatsächlich auch das Richtige für mich? Ich finde, der Schritt ist absolut richtig und wichtig. Und nicht nur zu sagen, ich verpflichte mich forever einem Unternehmen, egal ob es mir gut oder schlecht geht da. Das ist für mich eine Instanz, eine Autorität, der ordne ich mich konsequent nur unter, egal was es bedeutet, ja, für meine Gesundheit oder mein Wohlbefinden. Von daher finde ich den Schritt wichtig zu sagen, was kann ein Unternehmen tatsächlich für mich tun? Finde ich absolut richtig. Aber, und da bleibe ich dabei, ein Arbeitsvertrag hat zwei Seiten und somit schließt sich dann auch für mich der Kreis der Reflexion wieder. Also nicht nur, was kann das Unternehmen für mich tun, sondern was kann ich tatsächlich für das Unternehmen tun? Und ich bin ein großer Freund davon, erstmal zu sagen, okay, erstmal geben und dann das Nehmen von der Haltung her, dass das natürlich ein ausgeglichener Prozess ist, der parallel läuft, alles gut. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man von der Haltung weg muss von diesem reine Bedürfnisorientierung hin zu beidem. Also seine Bedürfnisse erkennen und gleichzeitig aber auch die Haltung, ich bin ein proaktiver Mensch, ich tue was, ich gebe ein, was ich habe und ich sehe dazu, dass ich das Unternehmen in meinem Bereich tatsächlich besser mache, dass ich alles dafür tue.
Dafür müsste ich aber auch schon sensibilisiert sein, das so aufzunehmen und damit mir selber umzugehen. Das muss natürlich sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer tun.
Also ich sage Ihnen noch was, wie soll man die denn sensibilisieren? Seit Jahren verfolge ich Führungskräftetrainings, das wissen Sie, wo gesagt wird, ihr müsst eure Leute loben, ihr müsst Obstkörbe hinstellen, ihr müsst Kickertische aufbauen, die müssen sich wohlfühlen, ja? Also du musst ihre Stärken erkennen. Die haben alle ihre Schwächen, aber konzentriere dich nur auf ihre Stärken. So, was daraus gemacht wird, ist ein verunsicherter Chef, ein verunsicherter Unternehmer, der auf einmal Schiss hat zu sagen oder unsicher ist zu sagen, darf ich dem eigentlich auch sagen, dass der hier irgendwie mal seinen Job zu machen hat? Also selbst Arbeitgeber vergessen ja, dass ein Arbeitsvertrag zwei Seiten hat oder sagen solche Sachen, na, ich nehme lieber so ein, anstatt gar keinen. Also, puh, also ich glaube, wir müssen auch wieder dahin kommen, dass Unternehmer sagen, okay, ich bin zwar nicht der Erziehungsberechtigte, aber ich habe hier Spielregeln in meinem Unternehmen, die muss ich einfach einhalten, weil dann kann ich natürlich auch das Beste für meinen Mitarbeiter geben und er kann das Beste für mich geben. Aber dafür bedarf es Spielregeln, ganz klar.
Ja. Ja, da bin ich auch ja komplett bei Ihnen. Also dieses Durchloben wie Deklarieren finde ich zum Teil sehr denkwürdig. Also mir fallen da auch verschiedenste Dinge ein. Da ist eine Gruppe Jungs im Alter von 12, 14 Jahren im Freibad und einer der Jungs läuft und springt ins Wasser. Ja, der springt halt einfach nur ins Wasser, macht nichts Besonderes und ruft den anderen fünf Jungs so, los, bewerte mich, war ich gut? Ja, nein, ich war total gut, aber jetzt sag mir, war das eine 10? Ja, das war doch mindestens eine 10. Und ich so gedacht habe und immer wieder, das ist ja nur ein Synonym für ganz viele dieser Dinge, die ich permanent um mich drumherum erlebe, man denke, wo ist da der Anspruch zu was, wo ist die Information? Also ich mache jetzt einen dreifachen Rittberger oder angemessen an meine 12 Jahre mache ich irgendetwas, was nicht so ganz einfach ist und schaut mal. Aber ich dieses Abfordern, Abverlangen, das immer zu gesagt wird, ich bin ganz toll, ich bin ganz super. Und dann frage ich mich auch, das hat mir nämlich neulich mal ein Coach gesagt, wenn der vor so einem Männer und Frauen gemischt ist, nehmen wir jetzt bitte nicht, egal welcher Geschlecht, also MDW, was denn, männlich, weiblich, nee, also das zählte. Also dann sagt, also stellt euch vor, von wem wollt ihr denn gelobt werden? Und euch wird gesagt, ihr seid ganz toll, von eurer Mami. Die Mami sagt, du bist ganz toll. Willst du dir als erwachsenes Menschenkind im Alter von 38, 42, 25, 58 noch sagen lassen, dass Mami sagt, oh, das hast du aber ganz toll gemacht? Also was geht da in dem Inneren eigentlich vor? Das lohnt sich zu hinterfragen, finde ich. Also ich habe den mit großen Augen angeguckt und gedacht, wow, ja, also mit dem muss ich mich unbedingt hinsetzen und muss mir mehr anhören von dem, was der da zu erzählen hat. Das finde ich ist schon etwas. Und damit bin ich bei einem Punkt, den ich glaube, der auch ganz wichtig ist, nämlich die Kommunikation miteinander. Mir fällt auf, um mal solche Erlebnisse darzustellen, dass, also da ist ein Mensch, den ich einigermaßen kenne. Das fängt damit an, dass der mich einmal, also der ist 34 Jahre alt, glaube ich, das Menschenkind, und hat mich geduzt, ohne dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mich eines Du's zu verweigern, weil ja in der heutigen Zeit von jüngeren Menschen vorausgesetzt wird, dass die Alten sich auf ein, in Anführungsstrichen, wertschätzendes Du einlassen sollen. Und wenn man das als älterer Mensch, reiferer Mensch, wir müssen das jetzt nicht an diesem Alt nehmen, nicht einverstanden erklären möchte, ist man oldschool und draußen, weil ja heute die Jugend eigentlich vorgibt, was passiert. Da sind keine Lebenserfahrungen, kein gar nichts, aber es wird vorgegeben, wie toll es denn wohl wäre, wenn ich einfach mein Umfeld duze. Vielleicht mag ich das gar nicht. Darauf angesprochen habe ich es auch schon erlebt, dass das Menschenkind mir gegenüber sagt, oh ja, sorry, ja, okay, alles klar, dann ändere ich in Zukunft mein Verhalten. Das sind Dinge, die ich denke, wir unbedingt mit ansprechen müssen. Also wir haben da so zwei Gesellschaftsteile, die wabern so aneinander vorbei. Der eine sagt, du bist irgendwie seltsam, der andere sagt, du bist irgendwie seltsam. Und ich glaube, das müssen wir einfach lernen, miteinander zu reden und auch zu verstehen, was unter Umständen jemand anderes bewegt. Also mich zu verabschieden und dann, das hatte ich nämlich in einer anderen Situation, dass ich mich verabschieden wollte und hatte also dann ein Menschenkind, das ich dreimal angesprochen hatte, das in einem Gespräch war, ich mich dreimal entschuldigte, dass ich einfach nur meiner Höflichkeitsform gerecht werden wollte, um auf Wiedersehen zu sagen und ich vollkommen ignoriert wurde und daraufhin später dieses Menschenkind ansprach, weil ich ihn nämlich dann auch ignorierte erstmal die nächsten Veranstaltungen und also erstens, ihm war nicht aufgefallen, dass ich mich verabschieden wollte. Das war ihm total peinlich, unangenehm, entschuldigte sich im Nachhinein dafür. Und ihm ist auch gar nicht aufgefallen, dass ich in den nächsten 4 Veranstaltungen geschnitten hatte. Das ist ihm auch nicht aufgefallen. Also diese Selbstreflexion nur auf sich in beide Richtungen ist natürlich etwas, bei dem wir nach meinem Dafürhalten uns trauen müssen auch. Ich glaube, es liegt ganz viel auch an Trauen, insbesondere an eigentlich auch denen, die schon ein bisschen fortgeschritten sind im Lebensalter, zu sagen, hey du, hey sie, wie auch immer, da ist ein Verhalten, das verstehe ich von dir nicht. Vielleicht verstehst du auch mein Verhalten nicht. Und dann kann man sich austauschen und dann gibt es ein Aha-Erlebnis. Und wie bei diesen Menschen, die ich angesprochen habe, die sind im Nachhinein immer die Ersten, die mir guten Tag sagen und wir unterhalten uns ganz toll, haben geschäftliche Verbindungen miteinander. Ich glaube, wir müssen uns trauen, auch diese Dinge anzusprechen.
Ja, absolut. Und ich komme nochmal auf das Lob zurück und Ihre Rückmeldung von dem Coach, den Sie da kennengelernt haben. Ich teile das nicht ganz, weil ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, dass egal, ob in der Kommunikation zwischen uns beiden oder zwischen Netzwerkpartnern, zwischen Menschen allgemein oder Führungskraft und Mitarbeiter, ein Feedback das A und O ist. Ja, und ich bin absolut dafür, nicht für Grütze zu loben. Also neben mir steht morgens auch keiner. Ich wünsche es mir tatsächlich, es ist aber nicht so. Wenn ich morgens aufstehe, der applaudiert und sagt, Mensch, Stapelchen, du bist aufgestanden, sensationell, fantastisch siehst du aus. Und wie du aufgestanden bist, mit dem rechten Bein zuerst, grandios, so hat das noch keiner gemacht. Ich wünsche es mir, passiert tatsächlich lustigerweise nicht. Loben für Grütze halte ich für ein großes Problem, weil dann ist die Messlatte immer nur, wir freuen uns, dass du bei der Arbeit bist und wir freuen uns, dass du das Minimum deines Vertrages erfüllst. Da bin ich nicht dafür. Sondern
das ist aber genau sein Thema. Also ich muss die beiden mal zusammenbringen oder uns drei zusammenbringen.
Ja,
das ist nicht loben für Grütze.
Ich würde ihn gerne hierher einladen. Ja, also er ist natürlich herzlich willkommen, hier mal als Gast teilzunehmen. Das fände ich auch mal sehr spannend. Und ich finde, wir sollten uns nicht zu schade sein, im Guten und wie im Schlechten ein Feedback einfach zu geben. Das bietet einfach Orientierung. Ja, und das brauchen Mitarbeiter tatsächlich auch. Die müssen wissen, wo stehe ich denn? Ja, und ich kenne tatsächlich Unternehmen, die sind so völlig gebrainwashed durch diese Loberziehung, dass die tatsächlich für Grütze loben und sich wundern, warum sie keine Mitarbeiter haben, die tatsächlich das ganze Thema mit nach vorne bringen. Es ist sehr spannend. Ja, würde mich freuen, wenn wir mal einen Gast bekämen.
Ja, das nehmen wir einfach mal mit auf und da kommen wir mal zum späteren Zeitpunkt dazu und dann glaube ich aber, das ist eine der zukünftigen Dinge, die wir mit machen können, um solche interessanten Menschen einfach mal mit einzubinden.
Absolut, absolut.
Ich möchte mal Thema wechseln.
Gerne.
Shop. Lassen Sie uns mal kurz über Shoppen reden.
Also es gibt ja ganz viele.
Ich kann shoppen. Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die darüber nachdenken, dass sie zu ihrer jetzigen Situation, das war aber schon vor Corona, einen Shop für sich selber auf die Beine stellen wollen oder sollten. Und ich habe aus meiner eigenen Erfahrung erlebt, dass es eben dieses eine vom ich möchte das tun zu der Umsetzung, die Befindlichkeiten, die damit einhergehen, gewaltig sind.
Ja, ja,
und
ja.
Vor allem auch für mich im Nachhinein nachvollziehbar. Also es ist irgendwie ein Handelsunternehmen, nehmen wir mal ein Beispiel, malen wir mal eine Blume, der ganz gerne seine Ware im Internet verkaufen möchte. Und dann ist er erstmal verwirrt, weil wenn ich so einen Shop auf die Beine stelle, das kostet ja auch Geld. Und wenn ich das Netz danach befrage, dann wird über mir ein Füllhorn an denjenigen rausgeschüttet, die sowieso alle nur das Beste für mich können. Diese Auswahl, das Richtige denn zu tun, dann ist es eine Frage des tatsächlichen finanziellen Aufwandes, an dem ich mich entschlossen habe. Und dann habe ich aber auch die Angst unter Umständen, also das, was mir gespiegelt worden ist, dass wenn ich heute einen Shop mache, ich morgen gar nicht mehr weiß, wo soll ich eigentlich die ganze Ware hernehmen, die auf einmal gekauft wird. Ich muss das verpacken, ich muss das irgendwo hinschicken. Ich habe die ganzen Reklamationen, aber die vielen Aufträge kann ich gar nicht leisten. Ich habe keine Manpower dafür. Das ist ein Grund, den, da kann man drüber reden, was sich dahinter verbirgt.
Ja, also wenn Sie nicht gerade das Glück haben, von Apple eine Erlaubnis zu bekommen, vor denen das neue iPhone bei sich im Shop verkaufen zu dürfen, denke ich, kann man von einem Run tatsächlich erstmal absehen. Also bis ein Shop tatsächlich läuft und da genug Besucher draufkommen, genug Bestellungen kommen, da geht genug Zeit ins Land. Also das ist nicht so, man macht heute im Internet einen Shop auf und morgen rennen die einem schon die Hütte ein. Also ganz so ist es nicht.
Es kommt aber noch dazu, dass das unter Umständen, wenn es nicht gerade ein Unternehmen ist mit 40 Mitarbeitern und die vielleicht sagen können, wir haben da Ressourcen, auf die wir zugreifen können, oftmals ja kleine Unternehmen sind. Und diese Kleinst- oder Kleinunternehmen mit 1 bis 3, 4, 5, 6 Menschen, je nachdem, die müssen da auch noch stehen und dann hinterher oder während des Tages zum Tagesablauf die Produkte nicht nur einmal erfassen, aufnehmen, einstellen, weil ich stelle ja nicht ein Produkt da rein, sondern meistens habe ich ja eine Palette an Produkten, die ich in einen solchen Shop einbringen will. Und ich muss sie auch aktuell halten. Und da habe ich manches erlebt, bei denen ich so gedacht habe, die haben Teufel, die haben einen 12-Stunden-Tag, 14-Stunden-Tag, Sonnabend, Sonntag. Und dann sollen sie noch einen Shop auf die Beine stellen und sagen, dann soll ich das auch noch damit reintun. Wie soll ich denn das bloß kriegen? Und Personal habe ich nicht dafür. Da sind, glaube ich, unglaubliche Ängste bis hin, dass man sich unter Umständen auch nicht mit dem System befassen mag.
Die sind auch nicht ganz unberechtigt. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin ein großer Freund von Online-Shops, das wissen Sie. Sowohl als jemand, der welche gerne aufbaut, der gerne welche zum Shoppen selber nutzt. Ja, also da bin ich wirklich ein großer Freund von. Aber ein Online-Shop, damit er richtig gut läuft, macht einfach richtig viel Arbeit.
Ja, und das dauert auch eine ganze Zeit, bis der sich wahrscheinlich rentiert. Das kommt auch noch auf die Ware drauf an. Oder?
Es kommt auf die Ware drauf an, es kommt auf das Thema an, es kommt darauf an, wie sie sich im Netz präsentieren, wie sie gefunden werden, wie ihr Marketing läuft. Also ein Shop, wie gesagt, das ist nicht einfach ein Baukastensystem, was man mit irgendwelchen Bildchen füllt und dann läuft die Rutsche schon. Also ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Da hängt eine Menge Arbeit dran. Und das ist nichts, und da rate ich auch tatsächlich von ab, was man nebenbei macht. Also was ja viele so jetzt während der Corona-Zeit auch gemacht haben, und das fand ich auch einen guten und richtigen Schritt, zu sagen, okay, wir können offensichtlich unsere Tür nicht aufmachen. Wir verlagern das Ganze jetzt digital. Das ist eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen sollte. Die Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre denn, wenn die Kunden mich nicht mehr besuchen kommen können, aus welchen Gründen auch immer? Was kann ich tun, um aktuell am Markt zu bleiben? So, das ist eine Frage, die hätte man sich schon vor 100 Jahren stellen müssen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Durch Corona war sie natürlich brisant, keine Frage. Viele haben den Schritt gemacht, hatten dann aber auch tatsächlich die kompletten Ressourcen dafür, um solche Sachen wie, welches Warenwirtschaftssystem hinterlegen wir? Wir müssen Produktfotos machen, wir müssen die nochmal neu machen und dann müssen wir sie nochmal neu machen und dann müssen wir sie einstellen. Dann müssen wir uns einen Verkaufsprozess überlegen, der den Online-Besuchern tatsächlich auch angenehm ist. Dann müssen wir gucken, wie läuft der Bestellprozess. Wir müssen einen Bezahlprozess hinterlegen. Wir müssen die Ware vorhalten. Wir müssen ein Verpackungskonzept entwickeln. Wir müssen ein Versandkonzept entwickeln. Wir müssen. Also da hängt ja unendlich viel dran. Mhm. Ja. So, und das darf man tatsächlich nicht unterschätzen und ich rate davon ab, das nebenbei zu machen. Ich bin ein großer Freund davon, grundsätzlich über die Thematik digital nachzudenken. Das ist überhaupt keine Frage, da geht die Reise hin. Auch in hybriden Modellen kann man sicherlich gut denken. Man sollte sich aber klar machen, da ist man, um das Ding gut nach vorne zu bringen, bedarf es tatsächlich Manpower und das nicht zu knapp.
Also ich finde, es lohnt sich auch, weil wir wissen ja, also wir, sprich meine Person, meine Frau mit dem Unternehmen, was wir machen, sind ja, ja, sehr stark auf Regionalität aus. Also es, ja, ist uns wichtig, dass wir regionalen Unternehmen ein Gesicht geben, dass wir auch sehr aufmerksam machen und das über kleine Videoclips zum Unternehmen. Also wir kommen ja in ganze Menge Unternehmen rein und zeigen dann in unsere Community hinein, was die denn so im täglichen Leben alles so machen. Und da bin ich dann immer zum Teil sehr begeistert über manche Unternehmen, die das anpacken und umsetzen und sehr konsequent umsetzen, insbesondere in dieser Zeit. Ich habe aber auch darüber hinaus natürlich immer so meine Augen und Ohren offen. Neulich, nee, vor 3 Tagen, habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen, den ich total spannend fand. Das war, glaube ich, auf NDR. Und da wurde dann gesagt, wir geben jetzt mal 4 Menschen 300 Euro und sagen, geh mal und kleide dich neu ein. 4 sollten über den stationären Handel gehen und 4 sollten über den Online-Handel, ja, gehen. Und wie viel Zeit braucht ein Mensch, um tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt zu irgendeiner Boutique oder sonst irgendwie und kaufe mir eine neue Hose? Oder derjenige, der sie im Internet kauft. Also wie viel Zeit wird aufgewandt? Da haben wir das also abgeglichen und haben also festgestellt, dass sie eigentlich beide ziemlich identisch unterwegs sind im Schnitt. Nämlich irgendwie 2, 2,5 Stunden. Also ich fahre in die Stadt und habe also dann vor mir eine Hose, Schuhe und sonst irgendwas zu haben, gehe ich in ein Geschäft, dann gehe ich da rein, lasse mich da beraten und ich gehe mit der Ware nach Hause. Also der große Vorteil ist, ich kann sie vor Ort anfassen, ich kann sie fühlen, ich kann sie in die Hand nehmen, das ist das Erlebnis.
Klar.
Wenn ich ein Erlebnis verspüre, etwas zu kaufen, das ist ja ein Event. Damit sind wir ja bei den Dingen, die in die Zukunft auch, denke ich, beim Handel beträgen werden, nämlich diese Event. Geschichten. Und wenn das Event das nur ist, dass zum Beispiel der Schuhhändler meines Vertrauens genau weiß, in welche Richtung ich möchte und der mir erzählt, worum es geht. Währenddessen ich dann beim Online-Shoppen bin ich schnell unterwegs, klick, klack, klick, habe ich meinen Kram unter Umständen losgejagt. Ich habe das Glücksgefühl des Erwerbens nicht, wie ich es bei dem habe, wenn ich mir eine Hose kaufe und habe sie direkt am Poppes. Und dann warte ich 1 Tag oder 2 Tage, keine Ahnung, je nachdem. Und dann habe ich die Ware und dann habe ich sie unter Umständen, weil ich es nicht genau weiß, in 6-facher Ausführung. Dann probiere ich diese 6 durch. Eine davon behalte ich und 5 müssen zurück. Und da kommt dann die Zeit. Also erstens habe ich beim Auspacken etwas in der Hand, bei dem ich, hui, ich hab's. Vielleicht noch mit einer Freundin, einem Freund zusammen. Hier gucken wir, was ich habe. Dann stelle ich auf einmal fest, dass der Stoff, der da so gut aussah, gar nicht der Stoff ist, den ich haben will. Das ist dann schon mal so ein emotionales Ding, bei dem man dann auch den anderen gegenüber zugeben muss, oh, ich habe da was genommen, was gar nicht irgendwie ist. Die anderen hätten vielleicht schon vorher gesagt, also der Stoff ist doch sowieso klar. Und dann muss ich jetzt hinterher auch noch einpacken, dann muss ich es wegbringen, dann muss ich hinfahren. Wenn meine Packstation nicht direkt da vor Ort ist, sondern ich muss weiter, muss ich hinfahren. Wenn das nicht passt, muss ich unter Umständen feststellen, ach Gott, das war ja DPD, das haben die wunderbar dargestellt, sie haben es einfach live begleitet. Ich glaube, das ist eine riesen Chance auch für den Einzelhandel, diese Dinge auch dementsprechend aufnehmen zu können. Moment.
Ich glaube, ja, es gibt im regionalen Einzelhandel einen großen Denkfehler. Und zwar, dass online zwangsläufig immer bedeutet, man ist überregional unterwegs, man spricht alle an, man ist irgendwie ein Shop von vielen, man ist anonym. Und tatsächlich, es gibt... Das Ganze ist kontaktlos, ohne Menschen. Ich kenne leider keinen Shop und ich frage mich, warum macht es einfach keiner? Wo man sagt, ein regionaler Online-Shop, das widerspricht sich doch nicht. Und Beratung persönliche kann ich doch trotzdem machen. Warum etabliert man nicht sowas, wie wir beide jetzt machen? Also die Zuhörer hören uns nur, aber wir beide sehen uns ja tatsächlich auch. Also warum muss ich, wenn ich einen Online-Shop habe und meinen Einzelhandel zu habe, warum muss ich als Kunde auf eine persönliche Beratung verzichten? Warum kann ich als Einzelhändler nicht sagen, okay, natürlich habe ich meinen Laden von bis geöffnet. Ich kann auch online Öffnungszeiten haben, auch das geht, ja. Also ich muss diese 24 Stunden Verfügbarkeit gar nicht in dem Maß ausschöpfen. Ich kann sagen, okay, lieber Kunde mit Termin, ja, verabreden wir uns hier per Zoom. Ich zeige dir den Stoff, ich kann dir beschreiben, ich kann für dich das Fühlen übernehmen. Ich kann das auch nochmal, wenn du möchtest, eine Schaufensterpuppe anziehen oder du siehst mich, mit welcher Figur, mit welchem Stil ich bin, was passt. Das kann man doch alles machen. So.
Also ich kenne ein Unternehmen, das das in abgewandelter Form so macht.
Perfekt.
Ja, ich nenne den auch einfach mal beim Namen. Das ist hier ja auch, wir können ja unseren Podcast Namen nennen, wie wir wollen.
Ach, klar.
Das ist die Weinhandlung Bremer in Göttingen.
Ach, guck.
Ja.
Und die machen Bremer, Probekosten für einen. Das finde ich ja, auch lustig.
Ja, also sie können, die sagen, wir haben hier folgende Weine, die wir Ihnen gerne vorstellen wollen. Wir machen ein Weintasting. Und ich probiere euch diese Weine über unseren Shop. Dann werden diese verschickt. Und dann gibt es ein Weintasting in Verbindung mit Kochen zum Beispiel.
Ja, super.
Und dann kann man so über so ein Facebook Live sich das angucken und dann wird über den Wein gesprochen, es wird über die Zubereitung der Speise gesprochen und dann wird da getrunken und dann gleichzeitig über den Chat kann man Fragen beantworten zu dem Wein, wo der herkommt und warum ist der so und warum ist das da und was ist das da.
Ja, warum also denn auch nicht? Wer sein Produkt liebt, der kann doch die ganze Leidenschaft da auch online reinbringen. Und online nochmal heißt ja nicht, dass es unpersönlich ist. Natürlich kann ich die Kunden auch beraten und kann sagen, kommt in meinen Chat, kommt in meinen Live-Zoom-Raum hier. Also warum denn nicht? Ja?
Ja.
Also frag mich was, ich will eine Beratung, komm rein. Der Zoom-Raum hier ist immer offen, ja, wenn du möchtest. Also ich bin ja eh da im Laden, also kann ich auch bei Zoom sein. Wo ist das Problem? So, und dann berate mich, begeistere mich. Und ich glaube, bei allem, was aktuell läuft, darf man die Liebe zu seinem Job, zu seinem Produkt tatsächlich nicht verlieren, sondern im Gegenteil wieder aufbauen. Wir hatten schon vor Corona die Schwierigkeiten, fand ich, ja, in dem einen oder anderen Einzelhandel, dass ich dachte, ach, das ist so schade, dass du dein Produkt nicht liebst, weil dann würde ich es kaufen. So, gib doch mal ein bisschen Liebe irgendwie hier rein.
Dazu brauche ich aber keinen Online-Handel, das kriege ich auch im stationären Handel.
Genau, also das ist eine grundsätzliche Haltung, die ich finde, die hatten wir vorher schon so ein bisschen Schwierigkeiten, ja, vereinzelt. Aber ich glaube, wenn man das so macht, wie ihr Weinhändler das sagt, ja, also dass man einfach seine ganze Liebe für das Produkt, für sein Unternehmen in sowas wie Entertainment, in Kundennähe packt, also da kann man doch nur gewinnen.
Und ohne also ich finde, da können wir auch eigentlich gleich mal nehmen, weil ich finde das unglaublich gut, wenn wir da mal ein Feedback auf diese Gedankengänge, die wir beide gerade haben oder spiegeln auch, mal nach draußen rausgeben und sagen, also ihr lieben Leute, die ihr da draußen unterwegs seid, wir sprechen ja in allererster Linie Unternehmer an. Sagt uns doch mal, wäre das eine Idee oder ist das unter Umständen aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht so gut und helft uns mal, das zu verstehen, damit auch ein gewisser Austausch kommen kann. Also ihr könnt uns ja wunderbar über die Homepage schon denkbar kontaktieren und uns anschreiben und könnt auch, denke ich, zu diesem Podcast ja Bemerkungen mit einstellen.
Absolut.
Das wäre ja total schön, dann können wir das mal mit aufgreifen und auch da sind wir wieder bei der Idee, die wir ja schon vorhin mal gesagt hatten, vielleicht auch mal jemanden mit einzuladen, indem wir dann mal in ein Dreiergespräch eintauchen,
um
das darüber mal auszutauschen, dann finde ich das vielleicht auch eine wertvolle Möglichkeit.
Absolut. Und ich weiß, was viele sagen würden, naja, die Arbeit, da kriege ich ja nicht bezahlt oder das rentiert sich nicht oder so. Ja, für den Moment mit Sicherheit nicht.
Das aber, weiß ich nicht. Entschuldigung.
Das kann sein. Also kann sein. Es gibt bestimmt Settings, wo man sagt, es rentiert sich nicht für den Moment. Das glaube ich sogar. Es gibt Leute, die machen solche Events und da rollt der Rubel, weil es einfach thematisch oder vom Produkt her passt. Und dann gibt es wieder, wo man sagt, da investiere ich jetzt gerade mehr, als ich generiere. Aber ich glaube, da muss man Langstrecke denken. Ja?
Also, ja, also wenn ich mir vorstelle, also ich finde diese Idee nämlich total gut. Das ist ja das, worüber wir uns öfter mal austauschen. Wenn ich diesen Onlinehandel nicht anonymisiere, sondern insbesondere in der Regionalität auf mich aufmerksam mache und ich dann unter Umständen, jetzt nehme ich mal wieder meinen Schuh, wenn der sich bei sich in den Laden stellt und vorher ankündigt, ich zeige euch mal heute, was für Schuhe wir da haben. Wir haben Neuzugänge von. Ja. Dann weiß ich, wo der ist. Der kennt unter Umständen meine Bedürfnisse. Wenn ich den über den Chat anschreibe und sage, hier, ich brauche mal wieder dieses oder jenes, dann kann er sagen, ich sehe, hier, da ist, der muss mir keinen Namen nennen. Und da weiß ich, ich zeige ihm mal hier, der ist gerade bla bla. Und dann kann der auf den Schuh eingehen und kann den vor der Kamera genauso bewerben, wie er es tut, wenn ich da stehe. hat aber gleichzeitig eine Community von Größe X. Und dann kann er sagen, wer das haben möchte, über den Chat anschreiben. Und die Schuhe stehen dann morgen zur Abholung bereit. Und dann können sie vor Ort an der Theke draußen oder wie auch immer bei uns sie anprobieren oder wir schicken sie zu. Also warum wird das nicht gemacht? Aber ich sage Ihnen was, ich werde diesen Schuhhändler meines Vertrauens genau darauf ansprechen und werde den mal fragen, ist das ein Gedanke oder ist das kein Gedanke? Mal sehen, was der dazu sagt.
Ich bin sehr gespannt und ich habe da so ein Füllhorn an Ideen, ich kann es gar nicht sagen. Als wir hier in das Homeschooling zwangsweise verdonnert wurden, kann ich Ihnen sagen, dass ich mich jeden Tag freudig zu meinem Briefkasten bewegt habe und auf einen speziellen Laden gewartet habe, der leider bis heute nie das geschickt habe, was ich mir gewünscht hätte. Nämlich, wir haben ja hier auch ein paar Geschäfte und einer davon hat tatsächlich auch sowas wie, was weiß ich, Stifte, Papier, Kugelschreiber, also alles, was man so rund um Schule und Bastelbedarf und sowas. Ne? Wo ist diese blöde Liste von denen? Ja, wir haben hier Ideen für den Homeoffice, für dein Kind, was du brauchst. Ja, also das und das haben wir im Angebot. Wir liefern dir das. Du kannst hier über diese Telefonnummer bestellen. Ja, das ist unser Sortiment. Das hätte ich alles hier gebraucht. Ich habe ja auf einmal einen total höheren Bedarf an manchen Sachen hier gehabt, als das Kind mehr zu Hause war. Das ist doch vollkommen klar. Und das, denke ich, ist eine Grundhaltung zu sagen, okay, ich denke nicht nur an mich, auch als Unternehmer, sondern ich denke für den Kunden. Das heißt, ich muss wissen, wie geht es meinem Kunden gerade? In welcher Situation befindet er sich gerade? Wie kann ich zu der Verbesserung seiner jetzigen Situation beitragen? Was kann ich tun, damit es meinem Kunden besser geht? Und nicht die Haltung, na, der Kunde muss zu mir kommen. Also wissen Sie, was ich meine? Ich finde, das ist der da, wovon wir vorhin schon gesprochen haben. Das, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Sie einen Flyer finden von einem Unternehmen, was verstanden hat, was bei Ihnen zu Hause gerade los ist und sagt, ich hätte den ganzen Laden leer gekauft. So habe ich das online gemacht, bei XY, keine Ahnung, No Name. Natürlich hätte ich das regional gemacht, ist auch keine Frage.
Ja, aber ja, diese regionale Online-Situation, glaube ich, ist noch etwas, da wird die Community entweder von mir oder von uns oder wer auch immer sicherlich noch mehr drüber hören.
Müssen wir auch, absolut. So, und dann habe ich tatsächlich noch was auf dem Herzen, das würde ich heute gerne mal loswerden. Ich habe da etwas bei Facebook gelesen, was Ihnen da zugestoßen ist, da würde ich tatsächlich gerne mal drüber reden. Ich hab mich etwas erschrocken. Sie lachen schon, Sie wissen, wovon ich rede. Wollen Sie mal erzählen?
Ja, wir haben mal wieder ein Posting gemacht zu einem Stellenangebot. Und dieses Stellenangebot haben wir natürlich auch in verschiedene Gruppen gestellt. Und da habe ich dann eine Bemerkung von jemandem bekommen, der geschrieben hat, dass ich ein Wort falsch geschrieben hätte. Mhm. Und dann kam das ja eigentlich erst, das kann ja eben passieren, dass er mal ein Wort falsch schreibt. Dann aber noch gesagt hat, ein von im Namen ist keine Garantie für Intelligenz.
Krass.
Also das war ein direkter frontaler Angriff.
Kennt man sich? Oder ist es ein
Nein.
Ein Nein.
Überhaupt nicht.
Also ein mutiger Unbekannter.
Ja, ob das mutig ist, ich weiß es gar nicht. Also es war insofern, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Also es ist ja die Frage, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist ja der Punkt, über den es geht. Also was mache ich damit? Das ist, glaube ich, auch viele Menschen, die da draußen ein Facebook-Business-Account haben, die unter Umständen auch sagen, ich habe Angst genau vor derartigen Angriffen gegen mich, gegen meine Art und Weise oder was ich schreibe oder was ich besser hätte schreiben sollen oder was für Bilder oder dergleichen mehr. Ich glaube, also ich kann Ihnen sagen, wie ich reagiert habe. Ich habe ihm geschrieben gehabt, oh, das hätte jetzt aber wehgetan. Das habe ich da reingeschrieben mit einem lachenden Gesicht. Dann habe ich auch gleich in Duden nachgeguckt, wie denn das nun geschrieben wird oder nicht und musste feststellen, dass weder er noch ich recht hatten. Ich hatte es tatsächlich falsch geschrieben gehabt, aber er hat es auch falsch mich verbessert.
Das ist Murphys Gesetz oder Karma.
Ja, und dann habe ich ihm einen Auszug aus dem Duden gegeben und habe gesagt, schauen Sie mal, also wir haben beide nicht recht gehabt, habe ihm noch selber auf nur einen von eigentlich zwei weiteren orthografischen Fehlern innerhalb seiner Bemerkung noch einen Hinweis gegeben und dann positive Erlebnisse für den Tag gewünscht. Also ich kann natürlich mich auch einfach wegducken oder ich kann die Keule rausholen. Ich habe das einem guten Freund von mir erzählt, der hat gesagt, also den hätte ich ungespitzt in den Boden gerammt. Ja, das macht ja alles keinen Sinn. wenn ich mit Terroristen an Land ziehe, habe ich ja nichts davon. Aber man ist nie davor gefeit, dass die Menschen ihren persönlichen Müll überall ausladen.
Also Terroristen ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat in unserer Politik, aber irgendwer sagt, mit Terroristen verhandeln wir nicht. Das fällt mir dazu gerade ein. Und genau so, finde ich auch, ist dieser Umgang mit solchen Trolls, ja. Also ich würde da weder eine Rechtfertigung noch eine Verhandlung vorschlagen, sondern es ist für mich auch wieder eine Form des Umgangs. Also wenn ich jetzt bei Ihnen sehen würde, da hat sich ein Rechtschreibfehler eingeschlichen und ich weiß, dass es Ihnen wichtig ist, dort keinen drin zu haben, dann würde ich Sie per PN darauf aufmerksam machen. Wenn Sie jemand wären, der fortwährend Rechtschreibfehler hat, so dass es schon nervt beim Lesen, würde ich Sie vermutlich auch unaufgefordert oder unwissentlich, dass Sie das interessiert, einmal kurz per PN darauf hinweisen. Selbstverständlich macht man das. Ja, aber was ist halt die Motivation, das öffentlich zu tun? Also da geht es ja tatsächlich gar nicht so sehr um den Rechtschreibfehler und um Sie besser zu machen, sondern um sich besser darzustellen. So, und das sind Menschen, finde ich, da sollte keine Energie reinfliegen. Also ich verstehe die Angst, ja, die Unternehmer einfach haben, dass sie Kommentare bekommen, die unter Umständen auch rufschädigend sind. Das ist ja oftmals das auch, was die große Angst, die dahinter steckt. Dennoch denke ich, sollte man wie mit Kunden auch einen professionellen Umgang, ja, zu sagen, danke für das Aufmerksam machen, sehr höflich von Ihnen, ja, und das andere erstmal ignorieren. Weil das, was Peter über Paul schreibt, sagt mehr über Peter als über Paul.
So, bin ich komplett bei Ihnen.
Und die Leser wissen das. Also jeder, der so einen Kommentar liest, der denkt doch nicht, ach guck, jetzt hat der Urheber des Beitrags aber, ne, da jetzt eine ganz andere Sicht, ja, die ich jetzt auf den habe, sondern man denkt, was ist denn das für ein Vollpfosten, der so einen Kommentar schreibt? Also das ist doch das, was der Leser auch macht.
Also ich glaube, das ist auch genau das, was man auffangen muss. Also das, da müssen wir noch zwei Sachen drauf eingehen. Das eine ist in meinem Dafürhalten, das, was bei Facebook ist. Ich habe ja nicht das erste Mal sowas. Wir posten ja unglaublich viel und da kommen immer mal wieder seltsame Bemerkungen. Und das Beste, was man bei Facebook machen kann, aufgrund dieser extrem schnelllebigen Zeit, wenn man nicht möchte, muss man einfach zum Tagesgeschäft übergehen und das ignorieren. Denn schon bei den übelsten anderen Aussagen, die uns nicht betreffen, sondern die durch Facebook durchgehen, wenn man da mal sieht, wann geht denn ein Shitstorm los? Das sind ja auch nur ein bestimmter Kreis, der einen Shitstorm dann bedient, weil das Gros gar nicht drauf eingeht, weil sie dann eine Meinung teilen, eine Meinung bestätigen eines anderen. Da wollen ganz viele gar nicht dran gehen. Also insofern ist das in kürzester Zeit, sind die so wieder verschwunden.
Und einmal knackig reagiert, professionell, verlieren die tatsächlich auch die Lust, weil Intelligenz, Dummheit tatsächlich an der Stelle schlägt. Ich sage es jetzt mal so ganz platt. Und unterm Strich, da machen wir uns nichts vor, eine halbe Stunde später interessiert das keinen Menschen mehr.
Ganz genau. Das meine ich damit, das kann man also getrost auch unter Umständen aussitzen. Ich wollte es in dem Moment nicht aussitzen. Punkt. Ja, das andere ist es natürlich auch, das kriege ich auch immer noch mal, und dann sollten wir das als letztes Thema haben für heute, Bewertung bei Google. Also ich habe ein Unternehmen, dann habe ich dort eine Dienstleistung angeboten und letztendlich schreibt dann da einer rein, also du hast meinen Teich gebaut und nachdem du meinen Teich gebaut hast, ist mein Haus zusammengebrochen, du bist doof.
Genau.
Diese Bewertung, die haut einem dann gleich von auf ganz runter. Ne? Man hat dann unter Umständen 12 Bewertungen da stehen und ist also bei 5 Sternen und auf einmal ist man nur noch bei 1,2 Sternen, weil der da sowas reinschreibt. Das ist die Angst vieler und wie damit umgehen. Das ist also auch natürlich noch so ein Ding.
Da bin ich auch relativ klar. Also als allererstes erstmal checken, ob der kommentiert, überhaupt ein Kunde war. Man wird sich umgucken, wie viele tatsächlich kommentieren, ohne jemals Kunde gewesen zu sein. So. Und dann nicht einfach löschen, sondern kommentieren. Ja, sondern immer drauf reagieren. Da sind wir ganz normal beim Kritikmanagement, was wir in Unternehmen tatsächlich auch haben. Wir reagieren höflich. Das ist eine Art der Serviceleistung. Und wir bieten dem Kunden tatsächlich etwas an. Das heißt, wenn es tatsächlich zu einem Schaden durch meine Leistung gekommen ist, dann ist es natürlich schade, dass der Kunde das öffentlich regeln möchte. Aber warum regelt er das denn öffentlich? Und da muss ich auch gucken, dass ich mich da stark reflektiere als Unternehmer. Welchen Schritt geht der Kunde, wenn er öffentlich diesen Kampf austrägt. Also hat er offensichtlich im persönlichen Kontakt keine Option gehabt? War mein Service und meine Mitarbeiter so schlecht vor Ort mit dem Teich, dass er sich so geärgert hat, dass offensichtlich keine persönliche Kommunikation mehr möglich ist? Also das muss man sich tatsächlich fragen und dementsprechend auch reagieren, seinen Service ein bisschen umstellen. Dann muss man gucken, oder ist das einfach nur ein verbitterter Troll, der einfach nur bitterböse mit sich ist, wie Rumpelstilzchen da rumläuft und einfach mal negative Kommentare raushaut, dann kommentiere ich das professionell und gut ist. Wenn ich aber merke, und das habe ich tatsächlich auch schon mal gehabt bei einem Kunden, da hat der Mitbewerber alles dafür getan, dass verschiedene Kommentare so negativ wie möglich ausfallen. Also es war recht offensichtlich, aber es ist halt nicht für jeden offensichtlich. So, dann tatsächlich auch konsequent löschen lassen. Also die Kommentare sind da nicht in Stein gemeißelt, sondern wirklich konsequent löschen lassen. Also wir müssen immer gucken, welches Szenario und welchen Anteil hat man als Unternehmen daran. Also man kann ja an Kritik auch wachsen, sofern die Kritik berechtigt ist. Und ich muss immer für mich überprüfen, stimmt das, was der da sagt? Und natürlich ist es blöd, sowas online zu klären, aber die Option ist da. Also müssen wir damit leben.
Ja, ich denke auch gerade bei Google, da wo diese Bewertungen reinkommen, da muss man eben auch tatsächlich den Mut haben und zu sagen, ich gehe drauf ein und argumentiere dementsprechend.
Das müssen Sie. Das darf man auf keinen Fall. Also das Schlimmste ist, solche Sachen zu ignorieren, nicht zu reagieren oder direkt zu löschen. Das kommt wie ein Bumerang zurück. Also der erste Schritt ist immer professionell, sachlich und dem Kunden wohlwollend gegenüber zu reagieren. Also das ist immer das Allererste, weil das ist auch, was andere Kunden auch lesen. Die wollen wissen, oh Gott, wieso reagiert denn der auf so einen Kommentar nicht? Dann scheint es ja zu stimmen. Ja. Sondern die lesen ja sofort, ah, guck mal, da ist jemand, der beschäftigt sich damit, der nimmt sich der Kritik an.
Ja, ja. Was dann mir aber auch gesagt wird, ist, es ruft jemand mein Unternehmen auf, er sieht mein Unternehmen und hat eine Bewertung von 2,3. Eine Woche vorher hatte ich noch eine Bewertung von 5.
Dann haben sie also grundsätzlich was falsch drauf gemacht.
Ja, genau. Also weil man nämlich nicht mit einem Mal auf 2,3 runtergeht, sondern man geht von 5 auf 4, irgendwie was runter.
Genau.
Ja, und diejenigen, die sich damit befassen, können auch einfach dann hinterfragen und gucken und können daraus lesen, was ist. Also man muss, glaube ich, auch auf dem Weg denjenigen, die da reingucken und Bewertungen wahrnehmen, mehr zutrauen, dass sie es auch auseinanderflöhen können, was dahinter steckt.
Genau, also ich meine, also Bewertungen kann man kaufen. Das ist überhaupt keine Frage, sowohl gute als auch schlechte. Die Frage ist, ob man sich auf das Spiel tatsächlich auch einlassen möchte. Ich halte das für schwierig, weil ich möchte so nicht mit meinen Kunden umgehen. Also ich möchte, dass meine Kunden transparent sind und ich finde es, also ich lasse mir von jedem Kunden übrigens automatisiert ein Empfehlungsschreiben ausstellen. Ja? Und der Witz an der Sache ist, dass alle durch die Bank weg tatsächlich alle immer eine Sache antworten, wenn ich sie darum bitte. Wissen Sie welche? Schreiben Sie einfach was und geben Sie es mir, ich unterschreibe dann. Das sagen tatsächlich alle. Und dann sage ich, Freunde, was stimmt mit euch nicht? Also ich bin tatsächlich an dir interessiert. Kannst du dir das vorstellen? Ich will das nicht für mich, so damit ich nach außen alles gut darstellen kann, sondern ich möchte tatsächlich wissen, was von meinem Wirken ist bei dir nachhaltig angekommen? Was hast du wahrgenommen, was hast du nicht wahrgenommen? Das ist für mich so wertvoll. Natürlich freue ich mich, wenn man mir da das natürlich mich belobt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die haben auch, das ist ganz lustig, auch Sorge, etwas Negatives reinzuschreiben. Oder etwas, wo sie sagen, das hätten sie sich gewünscht. Schreibt es bitte rein. Also es gibt für mich nichts Authentisches als ein Unternehmen, was tatsächlich auch einen Fehler macht und daran wächst. Weil das ist mein persönliches, wie sagt man, das ist meine persönliche Haltung, mein persönliches Mindset ist, ich möchte bitte Fehler machen dürfen, weil die für mich einfach wichtig sind. Also daran wachse ich, das ist mein täglich Brot.
Wenn es anonym wäre, hätten Sie schon Antworten dementsprechend bekommen. So ist man nicht mehr in der Anonymität und muss zu seiner Aussage stehen und damit ist es schwierig.
Ja, genau. Und das ist bei Facebook tatsächlich oder bei Google total schnell, dem anderen zu sagen, so pass mal auf, du stinkst. Wenn wir uns persönlich sehen, sage ich dir höflich Hallo, guten Tag und sage dir, die Leute vergessen, dass Facebook tatsächlich ein öffentlicher Raum ist.
Damit schließen wir vielleicht für heute, würde ich denken.
Was es war mir ein Fest, aber Sie kriegen noch Ihre Karte mit auf dem Weg, die ich jetzt für Sie ziehe einfach. Und zwar aus der Reihe. Erst verstehen, dann verstanden werden. Oh, das passt ja heute, ja? Mhm. Praktizieren Sie einfühlendes Zuhören. Einfühlendes Zuhören meint Zuhören mit der Absicht zu verstehen. Diese Art von Zuhören führt einen in den Bezugsrahmen des anderen. Man sieht die Welt mit seinen Augen, man versteht seine Paradigmen und seine Gefühle. Krass. Habe ich original nicht hier liegen gehabt, sondern habe ich aus diesem Stapel gezogen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Und passt zu unserem heutigen Thema. Und ich würde sagen, auch dieses haben Sie schon im Blut.
Ja.
Ich muss tatsächlich eine Karte finden, an der Sie endlich mal arbeiten können.
Tja, da bin ich dann auch drauf gespannt. Jetzt hätte ich auch einfach nur gesagt, liebe Zuhörer, wir haben die Karten vorher nicht verteilt.
Tatsächlich nicht. Ich habe sie liegen, habe sie einfach aus dem Stapel gezogen. Der Stapel zieht aus dem Stapel. Sehr lustiger Wortwitz am Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag.
Vielen lieben Dank. Den wünsche ich Ihnen auch. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge.
Bleiben ich Sie mich gesund. Auch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal. Thank you.